Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtvers ist heute nur ein ganz kurzer. Er kommt aus dem zweiten Buch Chronik, dem 28. Kapitel. Wir wollen hören auf den Vers 1. Ahas tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel. Ahas tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel. Amen. Lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir haben jetzt schon zwei Lesungen gehört, eben über Ahas mit all dem, was er getan hat. Du sagst uns jetzt noch einmal ganz deutlich in diesem Vers, dass das, was er getan hat, dass dir das nicht gefallen hat, dass das nicht gut, dass das nicht richtig war. Wir wollen uns jetzt noch einmal in dieser Predigt vor Augen stellen lassen, was das im Einzelnen gewesen ist, Herr. Wir wollen da nicht urteilen über den Ahas, sondern wir wollen reflektieren auf das, was unser Leben angeht, Herr. Was wir vielleicht falsch machen, damit wir ein Leben führen können, dass wir einen Glauben führen können, der dir wohlgefällig ist. Dass das gelingt, dass wir in dieser Predigt deine Stimme vernehmen und dass wir merken, wo wir gemeint sind, Herr, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber dein Reden und dein Hören an uns allen, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte einen sehr, sehr strengen Mathelehrer in der Oberstufe. Dieser Mathelehrer pflegte es, zu Beginn der Stunde immer einen so halb auszulosen und dann rief er den nach vorne an die Tafel. Und dann musste er das so ein Stück weit wiederholen, was in der letzten Stunde gewesen ist. Und er war sehr unbarmherzig, sehr hart und sehr scharf. Und wir alle, die 30 Schüler, die dort in diesem Leistungskurs waren, wir hatten jeden Morgen Ragatt, dass wir nicht drankamen. Jetzt erwischte es denjenigen, der aus unserem Leistungskurs, der tatsächlich Schwächste in der Mathematik war, eines Tages, und ich weiß noch ganz genau, es ging um Kurvendiskussion, er kriegte eine Aufgabe gestellt und sollte das entsprechend dann vorführen. Und als er fertig war, sagte dieser Lehrer, meine Damen und Herren, das möchte ich Ihnen sagen, niemand ist unnütz. Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Und so ein grottenschlechtes Beispiel haben wir gerade gesehen. Und dann musste der Mitschüler nochmal alles genauso machen, wie er es gemacht hatte. Und dann hat er immer wieder eingehakt und hat gesagt, wo die Fehler waren. Das war aus meiner Sicht natürlich methodisch-didaktisch, gerade von heute, was ich weiß, menschlich eine Katastrophe, was er getan hat. Aber ich muss sagen, ich habe damals mehr gelernt in dieser Stunde, wo noch einmal vorgeführt wurde an diesem negativen Beispiel, was man nicht zu machen hat, wie es falsch ist, als die Stunde zuvor, als uns der Lehrer selbst erklärt hatte, wie es denn funktioniert. So hatte er, obwohl noch einmal das menschlich ein furchtbares Wort ist, recht gehabt halt, unnütz war das nicht gewesen. Es hat als Beispiel gedient, aber als schlechtes Beispiel. Und so ähnlich ist es bei dem Ahas. Der wird uns, wie gesagt, in der Bibel, so habe ich ja den Gottesdienst auch begonnen, an vielen Stellen vor Augen gestellt. Aber nicht als jemand, an dem wir uns zu orientieren hätten, wie beispielsweise an dem Josua oder an dem Kaleb. Nein, er ist ein negatives Beispiel in seinem Glaubensversagen, in dem, was er tut. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, Ahas Glaubensversagen, ein Negativbeispiel. Über all das wollen wir jetzt nachdenken, was er getan hat, was dem Herrn nicht wohlgefallen hat, was ihm zum Teil ein Groll gewesen ist. Und das sind 5 Punkte, die ich mitgebracht habe. Ich möchte sprechen über Ahas Götzendienst, über den Ahaismus, den er betrieben hat, über die Kinderopferung, über die Gottesdienstzerstörung und über die Wort Gottes Ignoranz. Das erste, der Götzendienst. Das ist das, mit dem sowohl es in der Chronik losgeht, aber auch in dem Königebuch, als über den Ahas geschrieben wird, dass er eben ein Götzendiener ist. Dann heißt es dort, er machte den Balen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben-Hinnom und opferte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Also alles das, was quasi an Okkultismus, was an fremden Religionen, was an Götzendienst damals gewesen ist, das hat er alles gemacht. Der hat alles bedient. Und nicht nur das, er ist nicht nur bereit, das, was eben in dem Land, wo er lebt, bei den Kanaanitern angeboten wird, er geht auch hin, als er mitkriegt, nicht? Da ist der König der Assyrer, da geht er hin, wir haben das eben gehört, halt, ne? Und der hat auch einen Altar, da lässt er genau im Tempel genau diesen Altar bauen. Und das ist ja dann ausführlich beschrieben gewesen in der ersten Lesung, wie er dann darauf schlachtet und das Blut verstreut. Das überliest man sehr schnell so als Laie, wenn man nicht weiß, was das Blut bedeutet, halt zu sagen, aber das Blut soll ja Versöhnung schaffen. Und auf einmal wird nicht das gemacht, was der lebendige Gott gesagt hat. Da wird sich anderem Blut zugewandt, um Erlösung, um Versöhnung zu bekommen. Er treibt schlimmsten Götzendienst. Und das wird von Gott verurteilt. Da kann sonst alles so gut gemeint gewesen sein, was er sonst noch in seinen 16 Jahren der Regierung getan hat. Damit ist alles unter einem vernichtenden Urteil. Götzendienst ist etwas, was Gott nicht möchte, wenn neben ihnen andere Götter gestellt werden. Das erste und wichtigste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren, da gibt es nichts zu wackeln. Das ist das, was Gott fordert als allererstes und wichtigstes. Und da werden wir sagen als gestandene Christen, ja, da haben wir doch kein Problem mit. Können wir direkt weitermachen, Punkt 2, aber dieser Punkt ist doch nicht für uns relevant. Aber ich sage ja, wir wollen ein Stück weit gucken auf das, was Ahas getan hat und uns befragen, ob doch nicht auch wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass wir Götzendienst betreiben. Denn wir leben in einer Welt, wo der Okkultismus, fremde Religionen immer stärkeren Einfluss bekommen. Im letzten Jahr ist es in Deutschland so weit gekommen, dass erstmalig seit 1000 Jahren, seit einem Jahrtausend, die Christen nominell in der Minderheit sind. Erstmalig sind die Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirche zusammen mit den freien Gemeinden unter 50% der Bevölkerung in Deutschland. Jetzt könnte man sagen, ja, das andere sind alles Atheisten, da ist ja nichts. Oh doch, da ist was, da ist nicht nichts. Der Widersacher drängt sofort in die Räume hinein, wo nicht Jesus Christus ist, wo nicht Glaube ist. Und wir kriegen das ganz subtil an ganz vielen Stellen mit. Da ist das Hufeisen, das man aufhängt, um das Glück einzufangen. Da sind die Pfennigstücke, die man hat, das einem Glück bringt oder das Ein-Cent-Stück. Da sind die Talismänner, die man hat. Vielleicht haben sie sich auch irgendwas ins Auto gehangen. Auch vielleicht irgendwas Gegenständliches, vielleicht sogar ein Kreuz, von dem sie denken, ja, wenn ich das hängen habe, dann bin ich stärker geschützt. Das Kreuz ist ein fantastisches Symbol. Aber wenn ein Gegenstand aus Holz oder aus einem anderen Material zu etwas wird, was eine okkulte Wirkung hat, dann ist es letztlich Götzendienst. Ganz so, wie es früher im Alten Bund gewesen ist, im Tempel. Die hatten da was ganz Wunderbares, den Nehushtan, die eher eine Schlange, mit dem Gott tatsächlich das Volk, als er diese Plage gesandt hatte, von den Schlangen befreit hatte. Aber mit der Zeit wurde dieser Nehushtan angebetet. Und der musste raus. Das war eigentlich vom Sinn her etwas Gutes. Aber es ist pervertiert worden zu etwas Gegenständlichem, wo Menschen Hilfe gesucht haben. Und gucken Sie mal auf Ihr Umfeld, was da alles so passiert. Wünschelruten gehen. Man muss ja sein Haus untersuchen lassen nach irgendwelchen Strömen, ob da nicht irgendwelche Erdkräfte sind. Reiki, das Pendeln, um zu gucken, wo irgendwelche negativen Energien im Körper sind. Karten legen, wo man guckt, wie denn die Zukunft wird, wie einem erklärt wird, wie die Beziehungen sich entwickeln. Horoskope oder das Besprechen. Die Leute sagen einem, ja, Latzel, was glauben Sie denn? Das hilft. Ja, sage ich, das weiß ich, dass das hilft. Da steht ja einer hinter, der eine Macht hat in dieser Welt, der Fürst dieser Welt. Soll mir keiner erzählen, dass jemand, der wirklich da im Okkultismus drin ist, als Reiki-Meisterin oder wenn einer Kartenleger ist oder sonst irgendetwas, dass der nicht Dinge kann, wenn er sich die Widersacher verschrieben hat. Oh ja, und da sind Mächte und Gewalten. Viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Aber es ist das Dunkle, das Zerstörerische, das, was dem Herrn nicht wohlgefällt. Oder denken wir an all dieses Neuheidnische, was da auf uns rüberschwappt, zum Teil aus dem Osten, irgendwelche Germanenkulte, Odin, Wotan, Freya. Gucken Sie mal auf Autos, was da zum Teil hinten drauf hängt. Und gucken Sie auf sich selber halt, ne, wenn Sie sagen, na, jetzt läuft eine Katze von links nach rechts, da fahre ich den Weg nicht weiter, drehe ich lieber um, fahre ich im Auto einen Umweg halt. Bringt ja Unglück. Zahl 13, oh, das nehme ich nicht, wenn das hier 13 Euro so viel kostet, weil 13 bringt ja Unglück. Oder jetzt muss ich mal auf Holz klopfen halt, nicht, weil jetzt irgendwas passiert oder gesagt worden ist. Das sind alles okkulte Dinge, alle, die unterschwellig so wabern. Und der Widersacher, der greift nicht nur mit einer großen Fremdreligion an, der kommt mit ganz, ganz vielen Dingen. Und da möchte ich euch und sie fragen, bitte schlagt da in euch. Wo sind denn bei euch die Dinge, die ihr neben dem allmächtigen Gott noch so als irgendwelche heiligen oder wichtigen Rituale seht, die irgendwelche bedingen in eurem Leben? Wo immer das ist, da müsst ihr absolut auf die Bremse treten. Da müsst ihr mit aufhören. Keine Horoskope lesen, keine Glücksbringer, keine Talismänner. Das erste Gebot gilt. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit. Es gibt keinen anderen Weg. Alle anderen Wege sind letztendlich immer nur okkult, selbst wenn sie vermeintlich irgendwelchen guten Zielen dienen. Und das wollen wir dem Ahas auch nicht unterstellen. Der hat ja versucht für sein Volk, dass nicht Jerusalem erobert wird. Und da sind wir sehr schnell bereit, wenn es um unsere Gesundheit geht, um unser Geld, das Glück der Familie, dass wir auch, und das darf ich leider in der Seelsorge immer wieder erleben, auch Christen haben, die dann bereit sind, andere Dinge zu tun, andere Wege zu gehen, weil im Moment Gott das Gebet vermeintlich nicht hört und dann ist man empfänglich für all die Einflüsterungen, ganz so, wie es hier bei Ahas gewesen ist, der sich dem Götzendienst vollständig hingibt. Bitte, lasst uns immer wieder da schauen, wo wir irgendwelche Dinge haben, Gegenstände, Praktiken, Rituale praktizieren, die nicht mit dem übereinstimmen, was in der Bibel steht. Lasst uns dann darüber Buße tun und diese Dinge lassen. Denn das ist etwas, was Gott nicht wohlgefällt. Das ist das Erste, der Götzendienst. Ein zweites, der Ahasismus. Ich muss diesen Begriff etwas erklären. Der kommt tatsächlich eben von dem König Ahas her. Er ist ein Begriff, der geprägt wurde für die Nachfolger und die Verehrer von Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ist ein Mathematiker gewesen, ein Staatstheoretiker, der im 17. Jahrhundert gelebt hat und der hat in seiner Lehre, in seiner Philosophie, die er aufgestellt hat, ganz klar gesagt, die Kirche müsse sich vollständig dem Staat unterwerfen. Also vieles andere noch gesagt, aber das war so eine seiner Thesen, es müsse zu einer vollständigen Unterwerfung kommen. Und die Leute, die auch dieser Theorie angehangen haben, die wurden dann immer wieder gebrandmarkt, dass gesagt wurde, das sind Ahasiten, eben die hängen dem Ahaismus an, dieser Lehre. Und es kommt tatsächlich von Ahas, der genau so gewesen ist, der gesagt hat, ja, Religion hat schon so seine Bedeutung, aber das Wichtigste ist natürlich das politische Tagesgeschäft. Und wer da die Macht hat, an den muss ich mich klammern. Und was der dann auch sagt, das setze ich um, nicht nur in meinem persönlichen Leben, auch in meinem Glauben. Wir haben das eben gehört in dem Königebuch, wo wir die erste Lesung hatten. Da heißt es, Ahas nahm das Silber und Gold, das sich in dem Haus des Herrn befand, und sandte es dem König von Assyrien. Der König von Assyrien war damals der mächtigste Mann, der hatte das Sagen. Der greift ja dann auch ein in den syrisch-ephraimitischen Krieg halt und mit dem macht er sich Liebkind. Das heißt, ein Weißer, da haben wir auch gehört halt, Ahas brach die Leisten im Tempel der Gestelle ab und nahm den Kessel von ihnen herunter und das Meer, also das ist dieser große Kessel, wo sich gewaschen wird halt, nahm er von den kupfernen Rindern herunter, die darunter gesetzt waren und setzte das auf steinernes Pflaster. Auch bedeckte er die Sabbathalle, die am Tempel gebaut war und den äußeren Königseingang im Hause des Herrn änderte er und dann heißt es, dem König von Assyrien zuliebe. Wie immer der Wunsch ausgesehen hat, warum der König von Assyrien Veränderungen im Tempel haben wollte, aber das war für diesen Ahas dann gesetzt. Das musste er machen. Dann muss eben das, was Gott gesagt hat, in seinem Wort weichen und dann gilt eben das Wort des politischen Herrschers. Das nennt man Ahaismus. Da müssen wir immer aufpassen als Gemeinde Jesu Christi, dass wir diesem Ahaismus nicht verfallen. Übrigens, wenn Pfarrer ordiniert werden, Menschen Pastoren werden, dann müssen sie bei ihrer Ordination nicht nur die Bekenntnisschrift entweder der lutherischen oder reformierten in Kirchen halt bezeugen, dass sie sagen, danach wollen wir die Ämter verwalten. Wir müssen auch bei der Ordination versprechen, dass wir nach der Barmer theologischen Erklärung unser Amt ausüben. Die Barmer theologische Erklärung ist damals geschrieben worden, weil es in unserem Vaterland Ahaismus gab. Da kamen die deutschen Christen und die sagten, ja, Bibel schön und gut, aber als erstes müssen wir die entjudaisieren, alle israelitischen Dinge rausbringen und dann müssen wir das Führerprinzip einführen. Es gibt jetzt eine weitere Offenbarung in der Geschichte, nämlich in Adolf Hitler. Und so hat dann natürlich auch dann der Staat versucht, über den Reichsbischof Müller damals wirklich die Kirche auch ganz an sich zu ziehen. Und dann haben Brüder und Schwestern haben dann die Barmer theologische Erklärung verfasst. Da heißt es in der fünften These, wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren Auftrag hinaus staatliche Gewalt und Aufgaben aneignen. Also hier wird sowohl die Kirche beschnitten, dass gesagt wird, ihr dürft nicht Staat sein, aber dem Staat auch klar gesagt, da gibt es Grenzen. Und wir müssen aufpassen, wenn diese Grenzen überschritten werden. Das ist nicht richtig. Nochmal, um nicht missverstanden zu werden, wir haben auch als Christen nach Römer 13 die Aufgabe, diesem Staat gehorsam zu sein, auch wenn uns manche politische Dinge nicht gefallen. Aber wenn sie nicht unseren Glauben berühren, dann haben wir als Christen dem Folge zu leisten. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir in einem Land leben, das demokratische Strukturen hat, dass wir in keiner Diktatur sind, denn Römer 13 gilt auch für die Diktaturen. Da dürfen wir dankbar sein für dieses demokratische Gebilde, in dem wir sind. Aber wir müssen eben auch aufpassen, dass es dort nicht zu Dingen kommt, zu Übergriffen, die unseren Glauben einschränken. Und wenn man sich dann den Potentaten andingt und sagt, naja, dann lassen wir mal so wie bei Ahas die Wahrheit nicht ganz so gerade sein, gibt es furchtbare Konsequenzen. Ich sage mal ein Beispiel aus der deutschen Geschichte, was ganz massiv ist. Da war ein großer Herrscher in Deutschland, Philipp der Großmütige. Der war zwar nicht Kaiser, aber war Kurfürst in Hessen. Und er war der Unterstützer der Protestanten. Und das war ein starker Mann, wirklich auch ein frommer Mann. Der hatte nur so Probleme mit seiner Sexualität. Der hatte eine Frau, hatte auch schon 7 Kinder mit der gehabt, aber das war jetzt nicht mehr das, was er wollte. Er hatte sich frisch verliebt. Und jetzt, weil er fromm war, sagt er, ich will da eben eine zweite Ehe. Ich will meine erste Frau nicht verlassen, aber ich will die andere auch haben. Das geht natürlich nicht. Nicht nach dem Staat damals, was er gesagt hatte, zu Recht, aber auch nicht nach der Bibel. Und dann hat er versucht, was zu konstruieren, hat sich Geschichten ausgedacht, aus dem Alten Testament und irgendwelche Geschichten gefaked aus dem Hessen-Thürischen halt. Jedenfalls schreibt er an Luther und Melanchthon einen Brief und er bittet, das abzusegnen, damit er eben diese Doppelehe, diese Zweitehe führen kann. Und wenn das irgendwie der Schmied vor Ort geschrieben hätte oder der Müllermeister in Wittenberg, der hätte Luther und Melanchthon gesagt, also totaler Schwachsinn, die hätten das vom Tisch gewischt. Aber weil sie natürlich Philipp brauchten und hat sie so gefördert, da gehen sie hin und da sind sie so ganz windelweich. Da schreiben sie eben diesen Beichtrat zu diesem Schreiben und dann schreiben sie diesen furchtbaren Satz, wir wüssten diese Einstellung nicht zu verurteilen. Sie sind auch bereit, dem Potentaten sich anzudingen. Und dann heiratet er. Und dann kommt genau das Schwierige im Schmalkaldischen Krieg, wenn Sie sich ein bisschen mit Geschichte auskennen, wissen Sie, was das bedeutet, dass dann eben tatsächlich Philipp der Großmütige verhaftet wurde, halt, dass er nicht eingreifen kann in den Krieg, was es auch bedeutet hat für den Fortgang der Reformation. Warum? Weil man eben mit dem Potentaten ein Stück weit sich nicht verderben wollte und sagt, ja, dann müssen wir eben mal die Wahrheit der Bibel so ein bisschen einpacken. Wir können nicht ganz geradlinig mit all dem, was das bedeutet. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dort dem Ahaismus verfallen. Da werden Sie sagen, ja, wo kommt denn das für uns vor? Wo passiert denn das? Ich sage mal ein Beispiel, da müssen wir aufpassen, der Staat meint es nicht nur böse, so wie im Dritten Reich hier mit den deutschen Christen, so richtig brutal. Manche Dinge, die sind auf den ersten Blick auch sehr positiv. Aber wenn wir Staat und Kirche zu stark zueinander haben, dann gibt es Katastrophen. Ich sage das mal im Blick auf die Diakonie. Wir haben in Deutschland bei Diakonie und Caritas 1,3 Millionen hauptamtlich arbeitende Menschen. Und das ist gut. Da wird in vielen Werken tolle Arbeit gemacht. In den Krankenhäusern, in den Kindergärten, in den Seniorenheimen. Dieser Staat könnte gar nicht funktionieren ohne das. Aber die Diakonie hat sich zudem hinentwickelt. Mein letzter Stand, ich sage mal die 1,3 Millionen, ich weiß noch so, vor 10 Jahren waren es noch 800.000 Menschen. Das wird immer größer. Das ist der zweitgrößte Arbeitgeber, der die Kirche mit ihren Wohlfahrtsverbänden. Aber Diakonie hat in vielen Bereichen überhaupt nichts mehr mit Gemeinde zu tun. Zu unserem Wesensauftrag gehört die Diakonie, die Verkündigung, die Gemeinschaft und Diakonie. Das sind drei Säulen der Gemeinde. Und irgendwann ist der Staat hingekommen und hat gesagt, pass mal auf, ihr macht zu viel, die Gemeinden, die Kirchen, und das bezahlen wir euch. Ob es die diakonischen Leistungen der Diakonissen gewesen ist, all die Dinge, das wird refinanziert. Dann haben wir in den letzten Jahrzehnten ein Modell bekommen, wo die Arbeit der Diakonie refinanziert wird, aber aus den Gemeinden komplett rausgezogen wurde. Wir sprechen heute von einer Entdiakonisierung der Kirchen und der Gemeinden. Die Älteren wissen das, wie das noch früher gewesen ist. Da gab es in jeder Gemeinde fast überall eine Diakonisse. Da gab es eine Sozialstation. Da wurden umsonst die Leute aus der Gemeinde betreut. Da waren Anbindungen ganz anders, weil das unser Auftrag ist. Heute wird diese Arbeit komplett refinanziert. Ich habe das erlebt im Siegerland. Da war die Diakonie, da war ein Bruder, der arbeitete dort und hat dann bei uns in der Gemeinde eine Schwester betreut. Und dann ist sie irgendwann hingegangen und hat sie natürlich dann verbunden, all die Dinge, und hat aber auch immer ihren Müll mit runtergebracht, weil die Frau eben nicht konnte. Und dann ist das von dem Arbeitgeber abgemahnt worden, ist gesagt worden, Müll dürfen Sie nicht mit runterbringen, das ist eine extra Leistung. Das ist dann Entdiakonisierung, weil das eben als Unternehmen funktioniert. Und da war dieses Engagement des jungen Mannes, der was Gutes gemacht hat, wo er sagt, das ist natürlich christliche Nächstenliebe halt nicht, und da können wir nicht aufs Geld gucken. Aber das ist eben zu sagen, wie wir in diesem Staat leben. Nochmal, das ist etwas Positives, nicht, dass jemand sagt, oh, der Latzel hat die Diakonie wieder runtergemacht. Wir sind dankbar für das, was in den Krankenhäusern, wir sind dankbar für das, was in den Kindergärten, wir sind dankbar für das, was in den Seniorenheimen läuft. Aber die Frage, wie viel an Jesus Christus steckt noch drin? Wie viel Gemeinde ist das noch? Und welchen Weg sind wir da gegangen? Und dann sage ich manchmal, dann ist es ja okay, schön, dass wir diese Krankenhäuser haben, lasst sie uns verkaufen. Das soll sich jemand anders betreiben. Gut, dass wir sie in Deutschland haben. Lass uns das Geld nehmen, lieber dann in Afrika, wo nötig ist, das bauen. Aber wir haben doch da nichts mehr. Lass uns dann wirklich Diakonie üben halt. Aber nicht das, was wir derzeit erleben. Das ist eben auch ein Stück weit in diesen Bereichen Ahaismus. Und da müssen wir als Gemeinde Jesu Christi immer wieder sorgfältig aufpassen. Dass wir immer sagen, wir bleiben bei unserem. Das ist ganz wichtig. Als die Apostel verhaftet werden halt und von den damaligen Regieren in Jerusalem dann dazu verurteilt werden, zu schweigen. Sie können gehen, aber sie müssen schweigen. Dann sagen sie, können das nicht halt. Und sie sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist etwas, was wir uns immer wieder merken wollen, dass wir es nicht machen wie Ahas, der gesagt hat, nein. Dem Regieren, dem Stärksten haben wir immer zu gehorchen, ganz gleich welcher Couleur. Und danach müssen wir unsere Lehre und auch unseren Glauben ausrichten. Ein drittes, was dem Herrn missfällt, was etwas ganz Furchtbares ist, das ist die Kinderopferung, von dem hier die Rede ist. Da heißt es in 2. Chronik 28, er verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Das ist etwas Grausames, mithin vielleicht das Grausamste, was man machen kann, wenn man so weit gekommen ist, vom Widersacher so die Sicht verblendet bekommen hat, dass man sein eigenes Kind zum Opfer bringt. Das ist etwas, was Gott nicht möchte. Es gibt die eine Stelle in Genesis 22, wo er als Abraham den Isaak opfern soll, klares Nein bringt und er selber bringt dieses Opfer ja an Jesus Christus. Aber das ist etwas, was Gott überhaupt nicht möchte. Opfer für andere Götter schon mal gar nicht und Kinder zu opfern, etwas ganz, ganz Furchtbares. Das segnet Gott nicht. Gott möchte Kinder. Gott segnet Kinder. Im Psalm 121 heißt es, Kinder sind eine Gabe Gottes. Und dass Ahas hier hingegangen ist und hat seine eigenen Söhne als Opfer fremden Götzen dargebracht. Jetzt kann man sagen, der hat einen Harem gehabt, der hat ja Dutzende von Kindern gehabt. Aber was für eine Kaputtheit ist das? Aber das ist eben so, wenn man sich abkehrt von dem lebendigen Gott und von seinem Wort, dann kommt es zu solchen Praktiken. Praktiken, die Gott nicht gefallen. Wir sehen das in der Bibel immer wieder. Menschen, die sich gegen die Kinder gewandt haben, halt, die Kinder umgebracht haben, wie der Herodes oder wie der Pharao in Ägypten, die nehmen ein furchtbares Ende. Gott sagt, lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht. Jetzt kann man sich fragen, ja, das ist das Fehlverhalten von eben dem Ahas, aber was geht uns denn das an, wenn wir das betrachten wollen? Das ist ja das Allerletzte, was jemand von uns machen würde. Wir würden ja niemals Kinder opfern. Wir persönlich sicherlich nicht in irgendeinem heidnischen Ritual. Aber wenn wir schauen auf die Abtreibungen, die passieren in unserem Vaterland, seit 1970 8 Millionen Menschen. Und wir sprechen das ja immer wieder auch von dieser Kanzel an. Das ist etwas ganz Furchtbares, was passiert ist. Etwas, wo kein Segen drauf liegt. Und es gibt Einzelfälle, wo Abtreibungen gerechtfertigt sind. Auch das erlebe ich immer wieder, wenn ich das sage, mich Leute anschreiben. Ja, es gibt gewisse medizinische Indikationen, wenn das Leben der Mutter und des Kindes definitiv auf der Gefahr steht. Ist gar keine Frage. Aber diese Dinge bewegen sich im niedrigen Promillebereich. Die meisten Abtreibungen geschehen eben aus wirtschaftlichen Überlegungen, weil es nicht in die Lebenskonzeption hineinpasst. Über 8 Millionen Menschen in den letzten 50 Jahren. Und das wird hingenommen. Es wird zunehmend liberalisiert. Wir haben jetzt das mitbekommen im letzten Jahr, dass das Bewerben, eben dass Ärzte das durchführen, dass es aufgehoben worden ist, dieser Paragraph ist abgeschafft worden. Gleichzeitig ist Anfang dieses Jahres verboten worden, dass man Eintagsküken, männliche Eintagsküken, schreddert. Also um das Tierwohl wird sich zunehmend gekümmert, aber der Schutz des ungeborenen Lebens wird zunehmend ausgehöhlt. Das ist eine Kinderopferung. Und wenn wir dann sagen, ja, wir stehen vor gewaltigen Problemen in dieser Gesellschaft, nicht die Inflation, die wir haben, nicht die Gasknappheit, sondern der demografische Wandel, dann hat das damit auch zu tun. Diese Menschen, diese 8 Millionen getöteten Menschen, die nicht leben durften, die fehlen uns. Versuchen Sie heute mal einen Handwerker zu kriegen. Und versuchen Sie, dass wir in 10 Jahren die Welt nochmal besteht, ebenfalls. Das wird noch schlimmer werden. Die fehlen uns, diese Menschen. Auch für die Rentensysteme, die nicht mehr funktionieren können, weil eben diese Menschen nicht mehr da sind. Das ist eine Opferung. Nächsten Samstag, und deshalb spreche ich das hier auch an, ist der Marsch für das Leben in Berlin. Es ist wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Da möchte ich auch nochmal einladen, wir fahren mit dem Bus hin, sind auch Plätze frei, können Sie mitfahren, um dort ein Zeichen zu setzen. Sie können aber auch beten dafür. Und vor allen Dingen, das ist wichtig, dass wir immer wieder Frauen, die in solchen Situationen sind, Mut machen, Kinder zu bekommen. Ich sage das von dieser Stelle auch, wenn das jetzt jemand hören sollte, der in so einem Konflikt ist, bitte wenden Sie sich an uns, bitte bringen Sie das Kind auf die Welt. Wir übernehmen das Kind, das ist gar keine Frage. Es gibt so viele Menschen, die sich wünschen, ein Kind zu adoptieren, das ist überhaupt gar keine Schwierigkeit. Kinder müssen nicht sterben. Wir wollen sie nicht opfern, unserem Wohlstand oder unserer Bequemlichkeit. Es gibt Wege, wir wollen da helfen. Aber da wollen wir uns auch einsetzen. Aber nicht nur, was das Thema Abtreibung angeht, ist das etwas, was uns angeht. Kinder werden auch in dieser Gesellschaft an anderer Weise, an anderer Stelle geopfert. Jede zweite Ehe wird geschieden in Deutschland. Da hat man sich auseinandergelebt. Da gibt es den oder die Hübschere. Und ganz häufig sind die Kinder die Opfer. Man selber verwirklicht sich neu, aber die Kinder. Ich habe sehr viele Gespräche führen müssen in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit Menschen, die sich überlegten, diesen Schritt zu gehen. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, ja, so schlimm das ist, was du erlebst in deiner Partnerschaft mit deiner Frau, mit deinem Mann. Aber denk an deine Kinder. Aber häufig ist dann das eigene Glück, der eigene Nutzen so stark, dass man sagt, nein, ich gehe weiter, und dann werden Kinder geopfert. Mit all dem, was das bedeutet, wenn Mama und Papa nicht mehr miteinander verheiratet sind, wenn sich geschieden wird. Wir wollen niemanden verurteilen, dessen Ehe scheitert. Das will ich von dieser Stelle nicht aus tun. Aber ich möchte bitten, jeden, der das überlegt, seine Ehe aufzugeben, zu gucken, was das bedeutet für die Kinder, die geopfert werden. Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht. Wie viel wird dem gewährt, der eben tatsächlich sich scheiden lässt und dort die Kinder diesem Schicksal übergibt? Deshalb wollen wir schauen auf das, was Ahas getan hat. Er hat Kinder verbrannt. Er hat da keine Rücksicht drauf genommen. Wir wollen gucken, wo das vielleicht bei uns passiert. Wochenspruch diese Woche lautet, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, sagt Jesus Christus, habt ihr mir getan. Das wollen wir immer wieder wissen, halt, dass wir gesagt, wenn wir uns gegen die Kinder wenden, dass wir uns gegen unseren Herrn und Heiland stellen. Ein viertes, was Gott nicht wohlgefällig ist, ist die Gottesdienstzerstörung. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Wort so benennen kann. Das war so ein Arbeitstitel, aber mir ist nichts Besseres eingefallen, als das, was Ehe macht, dass das Gottesdienstzerstörung ist. Wir lesen in 2. Chronik 28, Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug sie und er schloss die Türen zu am Haus des Herrn und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. 2. König 16, was eben schon gehört, wo dann die Rede davon ist halt nicht, dass er den Altar verstellt, dass er dort einen anderen Altar hinstellt, dass er vor allen Dingen nicht mehr auf das Blut der rituell richtig geschlachteten Opfertiere geht, sondern ganz anderes den fremden Altar bringt und dass er die Sabbathalle zumacht halt, alles um dem König von Assyrien zu gefallen. Und damit zerstört er den Gottesdienst. Und das ist etwas, was eine Katastrophe ist, wenn Gottesdienst nicht mehr funktioniert, wenn das Opfer nicht mehr richtig ist. Und das ist das, was wir auch bedenken müssen. Wir werden natürlich sagen, ja, wir werden ja niemals hier in die Kirche kommen und werden den Abendmahlstisch kaputt schlagen oder werden den Taufstein zerstören oder die Kanzel runterreißen. Wir sind nicht irgendwelche Bilderstürme oder sonst irgendetwas halt. Nein, aber wir zerstören häufig den Gottesdienst auf andere Weise. Das ist so, wenn das 4. Gebot nicht mehr in Geltung ist. Das 4. Gebot sagt uns ja, dass wir einen Ruhetag brauchen, wo wir eben Gottesdienst halten sollen. Das ist das längste Gebot der 10 Gebote. Und es ist das Gebot, das auch sogar eine Begründung erfährt, und zwar in den beiden Überlieferungen, einmal im 5. Buch Mose, einmal im 2. Buch Mose, sogar unterschiedlich. Einmal wird es schöpfungstheologisch begründet, halt, weil eben Gott auch geruht hat, das sollen wir ruhen. aber eben auch geschichtstheologisch, weil wir darüber nachdenken sollen über Jesus Christus, weil wir diese Ruhe brauchen. Und wenn wir dem Sonntag keine Ruhe schenken, dann zerstören wir den Sonntag und den Gottesdienst. Der Gottesdienst ist nicht nur die Stunde, die wir in der Kirche verbringen, sondern der ganze Sonntag, der ganze Sabbat, die ganzen 24 Stunden gelten der Ruhe, der Vorbereitung, dass ich dementsprechend in den Gottesdienst gehe und natürlich auch dem, was danach kommt, dass ich nicht sage, okay, 11.10 Uhr ist der Gottesdienst zu Ende, dann aber schnell nach Hause, dann wird gearbeitet, dann wird weiter gelernt, all diese Dinge. Ich nehme mir gar nicht Ruhe, über das nachzudenken, was da ist, gehe nicht nur mal besonders ins Gebet, sondern einfach weiterzumachen wie an einem normalen Wochentag. Auch das ist Gottesdienstzerstörung. Da zerschlägt man die guten Dinge, die Gott angelegt hat für seine Schöpfung. Und es ist leicht, den Ahas zu verurteilen für all das, was er gemacht hat, große Katastrophe. Aber wir wollen uns mal betrachten mit unserer Sabbatheilung, mit unserer Sonntagsheiligung. Wie sieht die denn aus? Das spreche ich hier vielleicht genau zu den falschen Leuten, weil sie heute Morgen in der Kirche sind, weil sie zugeschaltet sind. Aber auch bei euch und bei Ihnen. Wie ist denn das am Sonntag? Ist es wirklich Tag des Herrn? Oder wollen wir nicht lieber sagen, Vormittag des Herrn? Der Rest ist dann zur freien Verfügung. Da muss man eben gucken, wie die Dinge laufen. Gottesdienstzerstörung. Und ich sage das nicht nur anklagend gegen euch, dass ihr denkt, naja, so nach Motto, der steht hier vorne halt nicht und jetzt stellt er uns nochmal richtig ins Gesänge am Beispiel dieses Ahas. Da muss ich auch immer wieder gucken, da muss ich mich disziplinieren, dass ich sage, ich lasse wirklich den Sonntag den Tag des Herrn sein. Ich nehme mir wirklich Ruhe und mache nicht weiter mit all den anderen Dingen, die da sind, die natürlich wichtig sind, sondern zu sagen, ich lasse wirklich Sonntag Sonntag sein, Tag des Herrn. Wenn wir das nicht tun, und das lesen wir in vielen anderen Prophetenstellen im Alten Testament, dann ist Gott das ein Groll. Das ist Gottes Gebot und das ist Gottes Wille. Und ihm missfällt das, wenn wir tatsächlich den Sonntag nicht heiligen. Und ein fünftes und letztes, was Ahas falsch macht, er ignoriert das Wort Gottes, die Wort Gottes Ignoranz. Wir haben eben diesen Text aus dem Jesaja-Buch gehört, Jesaja 7, Vers 9. Da heißt es dann zum Ende hin, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist ein ganz spannendes Wort. Im Hebräischen steht das ein bisschen anders. Da steht ein Wortspiel über das Verb aman. Und das heißt so viel wie festbleiben, beständig sein. Ganz wörtlich steht da, bleibst du nicht fest, so bleibst du nicht fest. Aber das ist natürlich sehr schwer verständlich. Und Luther hat das schon richtig ausgedrückt. Er hat dann übersetzt gehabt, gläubst du nicht, so bleibt dir nicht halt nicht. Das ist so ein bisschen halt so ein Wortspiel reingebracht bei der ursprünglichen Übersetzung. Bleibst du nicht fest, so bleibst du nicht fest. Das heißt so viel wie, bleibst du nicht fest und beständig in Gott, so wirst du keinen Bestand haben. So ist im Prinzip die richtige wörtliche Übersetzung. Man kann es aber eben auch so verkürzen und sagen halt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das heißt, bleiben wir nicht fest im Wort Gottes, bleiben wir nicht fest in den Wegen, die er uns führt, bleiben wir nicht fest an und in Jesus Christus, so werden wir nicht bleiben. Und da kommt Jesaja zu diesem Ahas hin und er warnt ihn. Gott sieht das, was da alles passiert. Er sieht sein bebendes Herz, der Typ ist voller Angst und er macht die falschen Wege, er wendet sich an den Assyrerkönig halt und er lässt ihn warnen. Er kommt hin und schickt ihm das Wort Gottes durch eben Jesaja. Aber es interessiert ihn nicht. Er ignoriert es. Wort Gottes Ignoranz. Macht einfach weiter mit dem und bei dem, was er getan hat. Bleibst du nicht beständig in ihm und bist du nicht fest in ihm, so wirst du keinen Bestand haben. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Dieses Wort gilt nicht nur dem Ahas. Es gilt auch uns. Für das, was Gott uns sagt durch das Wort Gottes. Nochmal, es ist ganz einfach, diesen Ahas zu verurteilen. Der macht ja nun alles falsch und jeder, da muss man keine Theologie für studiert haben, erkennt auf den ersten Blick, wo da die Fehler bei dem liegen halt. Aber wir müssen genau dieses Fehlverhalten nochmal spiegeln auf unsere Nachfolge. Wie ist es denn? Sind wir dem Wort Gottes gehorsam oder ignorieren wir es? Wochenspruch heute lautet: Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und wenn Sie Losung und Lehrtext gelesen haben, der Lehrtext lautet, vergeltet niemand Bösem mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Jetzt können wir mal zurückdenken in die letzte Woche, wie die letzte Woche gelaufen ist. Aber wir wollen auch schon mal die neue Woche in Augenschein nehmen. mit diesen beiden Worten, mit diesem Wochenspruch und mit diesem Lehrtext wollen wir in die nächsten Tage gehen. Und die Frage wird sein, wie gehorsam sind wir dem Wort Gottes? Ich bin ganz sicher, dass der eine oder andere in der nächsten Woche, vielleicht auch ich selber, genau vor der Entscheidung steht, vor dem Nächsten, das eine zu tun, das andere zu lassen. Und dann wird es diese weltlichen Rechnungen geben, wo man sagt, und jetzt muss er aber richtig einen draufkriegen. Und jetzt muss ich tatsächlich ihm nochmal richtig einen mitgeben halt. Jesus sagt, was ihr all meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Was wollen wir dann wissen, dass, wenn wir uns gegen den Nächsten wenden, gegen den Heiland wenden? Das wollen wir wissen halt, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Ja, man wird uns vielleicht Böses tun. Wir sollen es aber nicht mit Bösem vergelten, das sagt der Herr. Und jetzt ist die Frage, Wort Gottes Ignoranz oder Wort Gottes Gehorsam? Und das ist nicht einfach. Aber da sind wir hineingestellt in die Nachfolge. Und da wollen wir am Beispiel Ahas uns zeigen lassen und sehen, wir wollen nicht handeln wie er, sondern wir wollen mit dem, was Gott uns sagt, das auch tun. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern eben auch Täter. Es geht nicht darum, wenn wir sonntags im Gottesdienst sind, ob ich predige oder Herbert Katzner, Bernd Bierbaum, Eckart Piekser hier von der Kanzel, Paul Koch, dass wir hinterher einen Haken dran machen und sagen, das ist dogmatisch richtig. Das ist auch wichtig. Wenn hier was Falsches gesagt wird, dann haben wir ein echtes Problem, dann muss reagiert werden. Aber wichtig ist, wenn das wahr ist, was gesagt wurde von der Kanzel, weil es mit der Bibel übereinstimmt, dann müssen wir unser Leben danach ausrichten zur Ehre Jesu Christi. Da dürfen wir das Wort Gottes nicht ignorieren, selbst wenn es uns wehtut. Und dazu möchte ich euch auffordern, wir haben das Lied gesungen, halt auch wenn es so ein bisschen krumm noch rüberkam, ist nicht so ganz bekannt, dass dein Wort in meinem Herzen tiefe Wurzeln schlägt. Und das wünsche ich euch für diese Predigt, dass ihr das einfach auch tatsächlich erlebt habt, dass das Wort euch erreicht hat, dass ihr verstanden habt, was Gott euch zu sagen hat für eure Situation und dass es tiefe Wurzeln schlägt und ihr das macht und nicht die Fehler, die der Ahas gemacht hat. Ich möchte schließen mit dem letzten Vers aus diesem Kapitel 28, aus dem ich den ersten als Predigtvers entnommen habe. Der letzte Vers dieses Kapitel 28, der Vers 27 lautet, Ahas legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn in der Stadt in Jerusalem, denn sie brachten ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Als er so viel falsch gemacht hat, nach 36 Jahren, die er gelebt hat, stirbt er und das Volk Israel guckt auf das, was Ahas gemacht hat und sagt, den beerdigen wir nicht bei unseren Königen. Der ist es nicht wert. Der ist so schlecht gewesen. Der hat so viel Falsches gemacht. Das war so negativ. Also das wollen wir als deutliches Zeichen setzen. So soll es bei uns nicht sein. Und das wünsche ich mir auch für uns, für das, was wir dort gesehen haben an dem Ahas. Dass wir sagen, sein Götzendienst, sein Ahaismus, seine Kinderopferung, seine Gottesdienstzerstörung und seine Wortgottesignoranz, die soll bei uns auch nicht sein. Das gehört nicht dazu. Aber wir wollen das eben auch nicht tun. In diesem Sinne, möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.